Hi, ich bin der Johannes.
Und ich bin die Laura. Wir studieren beide Journalistik an der KU in Eichstätt. Und heute unterhalten wir uns über das Thema Menschenwürde und Pressefreiheit.
Newsdesk, der Podcast über Journalismus und Social Media aus dem Museum für Kommunikation Nürnberg.
Ich bin erst neulich mal wieder über den Fall in Solingen gestolpert. Falls du dich erinnerst, damals hat eine Mutter 5 ihrer 6 Kinder ermordet. Nur der älteste Sohn hat überlebt. Und im Nachgang wurden in den Medien Chatverläufe zwischen dem überlebenden Sohn und einem Freund veröffentlicht. Und das hat mich ehrlich gesagt ziemlich schockiert. Ich stelle mir da die Frage, ist sowas überhaupt erlaubt?
An den Fall erinnere ich mich tatsächlich auch. Das war ganz schön heftig, wie die Presse damit umgegangen ist. Da geht es tatsächlich um das Thema Menschenwürde und Pressefreiheit.
Ich finde, Menschenwürde ist immer so ein schwieriger Begriff, das überhaupt zu definieren. Ich meine, klar, jeder kennt Artikel 1, die Würde des Menschen ist unantastbar, aber so richtig was darunter vorstellen kann ich mir eigentlich nicht, wenn ich ehrlich bin.
Da verstehe ich dich vollkommen. Der Artikel geht tatsächlich auch noch weiter. Es heißt, sie zu achten und zu schützen ist Verpflichtung aller staatlichen Gewalt. Wird natürlich noch mal ein bisschen schwieriger hier. Kannst du dir überhaupt was darunter vorstellen, was das bedeuten kann?
Ja, so ungefähr, aber was das genau bedeutet, ist für mich schon schwierig nachzuvollziehen. Vor allem, was es dann eigentlich heißt, wenn diese Menschenwürde missachtet wird.
Unter der Missachtung der Menschenwürde versteht man eine erniedrigende Behandlung, beispielsweise, dass man einen Menschen nur noch als bloßes Objekt behandelt. Da muss man aber tatsächlich aufpassen, denn nicht jede erniedrigende Behandlung ist gleich eine Missachtung der Menschenwürde. Und durch die Unantastbarkeit, die jetzt auch in dem Artikel mit drin steht, ist jede Missachtung von Menschenwürde unzulässig.
Ja, ich denke, im Fall Solingen ist es ja ganz klar der Fall. Naja, wenn da private Chatnachrichten veröffentlichen, dann ist das ja eindeutig eine Verletzung dieser Menschenwürde und eine Verletzung der Privatsphäre auch. Aber es wird ja an der Stelle auch immer ganz viel mit Pressefreiheit argumentiert, wenn es da um die Berichterstattung geht. Was bedeutet das eigentlich genau?
Menschenwürde, Pressefreiheit stehen in einem ganz schwierigen Verhältnis zueinander, vor allem in so schwierigen Fällen. Da müssen wir uns mal den Artikel 5 Grundgesetz anschauen. Möchtest du den mal vorlesen? Ich habe den gleich hier für dich.
Okay, hier steht: Jeder hat das Recht, seine Meinung in Wort, Schrift und Bild frei zu äußern und zu verbreiten und sich aus allgemein zugänglichen Quellen ungehindert zu unterrichten. Die Pressefreiheit und die Freiheit der Berichterstattung durch Rundfunk und Film werden gewährleistet. Boah, so ein typischer dröger Gesetzestext. Was heißt das jetzt eigentlich auf Deutsch?
Was ist eigentlich Menschenwürde? Die Würde des Menschen steht an der Spitze der deutschen Rechtsordnung. Eine exakte Definition des Wortes Menschenwürde ist durch den Gesetzgeber allerdings nicht gegeben. Nach juristischer Auslegung kann niemand freiwillig auf seine Menschenwürde verzichten. Dadurch ist ein Existenzminimum am menschenwürdigen Dasein garantiert. Und was ist eigentlich Pressefreiheit? Pressefreiheit gilt für alle MedienmacherInnen. Der Artikel 5 sichert dabei vor allem die staatlich unzensierte Veröffentlichung von Nachrichten und Meinungen sowie die ungehinderte Ausübung der journalistischen Tätigkeit. Allerdings sind der Pressefreiheit auch gesetzliche Grenzen gesetzt. Man darf beispielsweise nicht im Rahmen von Recherchearbeiten Straftaten begehen. Auch darf die Menschenwürde nicht missachtet werden.
Pressefreiheit scheint echt eine wichtige Sache zu sein und ich sehe auch den Grund. Aber wieso genau jetzt dieser besondere Schutz, der sogar im Grundgesetz verankert ist?
Naja, Pressefreiheit hat bei uns hier in Deutschland eine wertschätzende Bedeutung, vor allem wegen der Geschichte hierzulande. Zwar wurde bereits 1874 mit dem Reichspressegesetz die Pressefreiheit in Deutschland erstmals einheitlich gesetzlich geregelt, allerdings kam es danach immer wieder zu Einschränkungen. Höhepunkt war dann schließlich die Zensur und Unterdrückung der freiheitlichen Presse in der NS-Zeit.
Zum Glück genießen die Medien heute wieder einen ganz besonderen Schutz. Ihre Bedeutung ist ja so groß inzwischen, dass man sie sogar als vierte Gewalt bezeichnet, richtig?
Ja, genau. Also man sagt ja immer so schön, Medien als vierte Staatsgewalt. Man weiß ja auch aus eigener Erfahrung, die Medien generieren wahnsinnig viel Aufmerksamkeit, vor allem wenn es um Elend, Missstände oder auch Ungerechtigkeiten geht. Gerade wegen dieser Aufmerksamkeit tragen sie auch unter anderem zur Beseitigung von Übeln bei.
Das klingt ja echt alles super, aber die Pressefreiheit muss doch auch gewisse Grenzen haben, oder?
Ja, das stimmt auf jeden Fall. Also man sieht es vor allem im Bereich von Pressefreiheit und Menschenwürde. Artikel 1 und Artikel 5 stehen in einem ganz schwierigen Verhältnis zueinander. Da ist tatsächlich ein Konflikt vorhanden, denn die Menschenwürde ist garantiert. Damit darf die Menschenwürde mit keinem anderen Einzelgrundrecht abgewägt werden. Das heißt, man darf nicht jetzt einfach die Pressefreiheit über die Menschenwürde stellen. Aber wir sagen ja hier in Deutschland vor allem, dass die Medien als vierte Gewalt gelten. Das heißt, die Menschenwürde setzt der Pressefreiheit Schranken. Die Pressefreiheit hat eine besondere wertsetzende Bedeutung in unserer Demokratie. Deswegen muss man immer wieder abwägen. Das heißt, die Menschenwürde muss immer an der Spitze der Rechtsordnung stehen, aber die Pressefreiheit darf auch nicht zu sehr eingeschränkt werden.
Trotzdem finde ich, ist dieser Begriff Menschenwürde für mich immer noch ziemlich abstrakt. Klar, also ich meine, es gibt das Grundgesetz, Artikel 1, und ich kann mir auch ein bisschen was darunter vorstellen, wenn es heißt, die Menschenwürde wird verletzt. Aber was genau heißt jetzt Menschenwürde? Gibt es da irgendwie eine einschlägige Definition, die das mal wirklich auf den Punkt bringt?
Ich verstehe dich da vollkommen. Man muss ehrlicherweise sagen, dass es da keine konkrete Definition gibt. Selbst der Bundesgerichtshof und das Bundesverfassungsgericht sind sich da nicht ganz einig. Die haben zwei verschiedene Definitionen dafür gefunden. Beim Bundesgerichtshof heißt es eben, dass die Menschenwürde dem Menschen schon zukommt, dadurch, dass er Mensch ist und man das immer hat und es unabhängig ist von irgendwelchen Eigenschaften, seinem körperlichen oder geistigen Zustand oder seinen Leistungen oder sozialen Zustand. Und das Bundesverfassungsgericht sagt dagegen, dass der Begriff Menschenwürde immer einzelfallbezogen ausgelegt werden muss und der immer noch konkretisiert werden muss durch weitere Grundrechte und man sozusagen Menschenwürde als ein flexibles Abwehrrecht und Leistungsrecht sehen kann.
Ja, aber bedeutet das, dass es in der Rechtsprechung da gar keinen Konsens gibt? Das kann ja irgendwo auch nicht sein, dass das jedes Mal neu verhandelt wird, wie man jetzt mit der Menschenwürde genau verfährt. Gibt es denn da keinen gemeinsamen Nenner in der Rechtsprechung?
Tatsächlich ist es so, dass in die ständige Rechtsprechung die sogenannte Objektformel aufgenommen wurde. Ich kann sie dir gern mal raussuchen. Einen Moment. Ach, hier habe ich sie gleich. Du kannst sie dir gern mal durchlesen.
Mhm. Mit ihm, also dem Begriff der Menschenwürde, ist der soziale Wert und Achtungsanspruch des Menschen verbunden, der es verbietet, den Menschen zum bloßen Objekt des Staates zu machen oder ihn einer Behandlung auszusetzen, die seine Subjektqualität prinzipiell in Frage stellt. Boah, das war ja schon wieder so Juristendeutsch vom Allerfeinsten. Kannst du mir das bitte ein bisschen genauer erklären?
Ja, gerne. Also wie der Name schon sagt, Objektformel, geht es hier ganz stark um die Objekt- und Subjektqualität. Das heißt, der Mensch muss seine Subjektqualität behalten. Er darf nicht zum Objekt werden, vor allem nicht zum Objekt des Staates ausgenutzt werden und darf auch nicht wie ein Objekt behandelt werden.
Bei Objektifizierung muss ich sofort an die Aufnahmerituale bei der Bundeswehr denken. Da wurden ja Rekruten regelrecht misshandelt. Gab ja Geschichten, wo Soldaten Essen, das an dem Faden befestigt war, schlucken mussten. Und anschließend wurde das Geschluckte mit diesem Faden wieder aus dem Magen rausgezogen. Ein anderes Beispiel, das mir noch einfällt, um das Verhalten bei Geiselnahmen zu trainieren, wurden Soldaten gefesselt, getreten, geschlagen und am Ende sogar mit Stromstößen gefoltert.
Hier muss man sagen, dass es immer noch Schwächen gibt. Also der Begriff ist immer noch relativ unbestimmt. Und die sogenannte Menschenwürde-Garantie vermittelt nur so ein Elementarschutz. Das heißt, er schützt im Endeffekt nur vor sehr schweren und ungerechtfertigten Eingriffen durch staatliche Institutionen.
Also ich muss ehrlich gesagt sagen, ich finde das alles immer noch ein bisschen schwammig. Ich habe jetzt zum Beispiel auch noch nicht verstanden, ab wann dieses Recht der Menschenwürde eigentlich für jeden gilt. Muss man da ein bestimmtes Alter erreicht haben oder?
Ja, da verstehe ich dich vollkommen. Das Bundesverfassungsgericht hat beispielsweise den Schutz der Menschenwürde vom Stadium des Embryos bis über den Tod hinaus erstreckt.
Das heißt also, der Schutz gilt für mich schon vor der Geburt und nach dem Tod immer noch.
Ja, genau.
Was passiert jetzt eigentlich genau, wenn zum Beispiel eine Zeitung oder ein Fernsehsender in einem Beitrag die Menschenwürde verletzt? Gibt es außer den beiden Grundgesetzartikeln noch irgendeine Grundlage, wie das Ganze geregelt wird?
In dem Fall wird der sogenannte Deutsche Presserat wichtig. Das ist eine Organisation der großen deutschen Verleger- und Journalistenverbände. Den gibt es tatsächlich schon seit 1956 und der dient als sogenannte Selbstkontrolle. Also er nimmt sich den Menschenwürdeverletzungen in Presseerzeugnissen, das heißt in Zeitungen und Fernsehsendungen beispielsweise an. Da wird wiederum der Pressekodex wichtig. Der greift essentielle Vorgaben der Rechtsordnung auf, das heißt eben Menschenwürde, Pressefreiheit und ähnliches.
Klingt ja alles soweit ziemlich vernünftig, nur ich bin jetzt ein bisschen über diesen Begriff Selbstkontrolle gestolpert. Das klingt für mich ziemlich unverbindlich. Was bedeutet das denn jetzt genau?
Der Pressekodex ist eine Leitlinie. Das heißt, die ganzen Verlagshäuser und Medien bekennen sich eben zur Achtung des Pressekodex. Das ist so eine sogenannte Selbstverpflichtungserklärung. Aber wenn sie dagegen verstoßen, wird es nicht wie eine Straftat behandelt und man wird dann nicht vors Gericht gezogen, sondern bei einer massiven Verletzung eines ethischen Grundsatzes verpflichten sich eben diese Verlagshäuser zur Veröffentlichung von einer Rüge, die vom Presserat erteilt wird.
Also hatte ich schon ein bisschen recht mit der Annahme, dass das jetzt nichts wirklich Verbindliches ist und jetzt auch nichts, wo irgendwelche harten Sanktionen ausgesprochen werden. Gibt es denn wenigstens außer dem Pressekodex noch irgendeine weitere Grundlage, auf die sich in solchen Fällen berufen werden kann?
Der Pressekodex an sich hat deutliche Parallelen zum Staatsvertrag über den Schutz der Menschenwürde und den Jugendschutz in Rundfunk und Telemedien.
Wow, das klingt ja sehr kompakt und übersichtlich.
Ja, man nennt ihn auch einfach den Jugendmedienschutzstaatsvertrag. Also das ist einfach ein Vertrag zwischen den deutschen Bundesländern, wo nochmal das Ganze konkretisiert wird für die Medienwelt.
Und was genau steht drin in diesem Jugendmedienschutzstaatsvertrag?
Der beinhaltet natürlich ganz viele verschiedene Paragraphen und Regelungen, aber im Fall von Menschenwürde und Pressefreiheit werden hier die Paragraphen 3 und 41 interessant. Da werden die Programmgrundsätze festgelegt, das heißt so Richtungsanweisungen, Zielvorstellungen, wie beispielsweise so eine Fernsehsendung aussehen soll. Hier heißt es, der Mensch darf nicht als austauschbares Objekt herabgewürdigt werden. Also man greift hier nochmal auf die Objektformel zurück. Auch darf der Wert und der Achtungsanspruch eines Menschen nicht aberkannt werden. Der Mensch muss also in jedem Moment als Subjekt gekennzeichnet sein oder erkennbar sein. Die Beurteilung der Art und Weise der Darstellung soll auch aus Sicht eines unvoreingenommenen und durchschnittlichen Nutzers erfolgen können.
Also heißt es so viel wie, dass die Zuständigen sich versuchen vorzustellen, einfach wie so ein Durchschnittsnutzer auf eine Sendung oder auf ein Programm zu schauen und sich vorzustellen, wie derjenige das bewerten würde.
Ja, genau. Hier wird aber auch interessant, dass auch losgelöst von einem Individuum diese Herabwürdigung möglich ist. Das heißt, wenn man die gesamte Gattung Mensch herabwürdigt.
Ja, aber nochmal zurück zum Individuum. Bedeutet es, dass ich als Privatperson mich da auf diesen Jugendmedienschutzstaatsvertrag berufen kann, wenn ich zum Beispiel beleidigt werde oder irgendwie geschmacklos dargestellt werde in den Medien?
Nein, das geht nicht. Eine geschmacklose oder eine polemische Äußerung, das heißt irgendwie eine Beleidigung, die einfach nur darauf abzielt, einen anderen zu kränken oder zu beleidigen, reicht einfach in dem Fall nicht aus. Es muss schon etwas Schwerwiegendes sein. Neben dem Paragraphen 3 und 41 wird auch der Paragraph 4 aus dem Jugendmedienschutzstaatsvertrag wichtig beim Thema Menschenwürde in der Presse. Da steht nämlich drin, dass alle menschenwürdeverletzenden Inhalte in den Medien absolut unzulässig sind. Beispielsweise darf man sterbende oder schwer körperlich oder seelisch leidende Menschen nicht darstellen, außer es besteht ein berechtigtes Interesse für diese Darstellung oder Berichterstattung.
Das ist total interessant, weil da muss ich jetzt persönlich sofort an die Bilder denken, die damals entstanden sind beim Anschlag aufs World Trade Center. Gab es ja auch ganz bekannte Fernsehaufnahmen oder auch Fotografien von Leuten, die sich aus den Türmen des World Trade Centers gestürzt haben.
Das Bild von dem Mann, der aus den Türmen des World Trade Centers fällt, ist tatsächlich ein interessanter Fall, denn der Presserat hat hier gesagt, dass weder eine Verletzung der Persönlichkeit noch eine unangemessene, sensationelle Berichterstattung stattgefunden hat. Das heißt, das Foto dient als Dokument der Zeitgeschichte, damit die LeserInnen das gesamte entsetzliche Ausmaß von dem Anschlag auf das World Trade Center besser verstehen können und so näher gebracht bekommen.
Okay, klingt zwar schlüssig, aber ich find's trotzdem eine krasse Entscheidung. Gibt's denn da ähnlich drastische Fälle, wo der Presserat mal anders entschieden hat?
Ja, da fällt mir tatsächlich die Berichterstattung zum Tsunami an Weihnachten 2004 ein.
Ah, ich kann mich dunkel erinnern. Also gab, glaube ich, sogar Bilder von Leichen am Strand, wenn mich nicht alles täuscht, oder?
Ja, genau. Da gab es eine Illustration zur Katastrophe mit Fotos aus dem Gebiet. Ein Foto von denen zeigte 17 aufgedunsene, teilweise nackte Leichen am Strand von Khao Lak.
Ja, und da hat der Presserat jetzt anders entschieden, oder?
Ja, der Presserat hat hier tatsächlich anders entschieden. Die sagen, dass die Wiedergabe des Fotos als unangemessene, sensationelle Darstellung und Missachtung der Menschenwürde gilt. Grundsätzlich ist es erlaubt, dass man Leichen am Strand nach einer Katastrophe zeigt. Es ist auch ethisch vertretbar. Aber das Problem war hier, dass die Toten auf dem Bild bloßgestellt wurden, dadurch, dass man ihren entblößten Unterleib gesehen hat.
Ganz am Anfang haben wir ja schon mal kurz über den Fall in Solingen gesprochen. Ich habe da jetzt auch nochmal nachgeschaut. Da hat im September 2020 eine alleinerziehende Mutter 5 ihrer 6 Kinder ermordet. Und bei der Berichterstattung haben 3 Zeitungen, die Bild-Zeitung, die Rheinische Post und die Süddeutsche Zeitung, private Chatverläufe veröffentlicht zwischen dem einzigen Sohn, der überlebt hat, und einem Freund von ihm. Wie hat denn da der Presserat reagiert?
Ja, der Fall ist tatsächlich sehr schwierig. Der Presserat hat hier auch eindeutige Entscheidungen getroffen. Schwierig in dem Sinne, dass wir hier nicht nur vor dem Hintergrund eines traumatisierenden Ereignisses stehen, sondern auch, dass es sich hier einfach um Kinder handelt. Der Presserat hat gesagt, dass es eindeutig eine Verletzung der Menschenwürde ist. Zusätzlich gibt es einen Verstoß gegen den Grundsatz, dass über einen seelisch leidenden Menschen nicht über das öffentliche Interesse hinausgehend berichtet werden darf. Und die Redaktion hätten auch das Informationsinteresse der Öffentlichkeit gegen die Interessen der Opfer und Betroffenen sorgsam abwägen müssen. Zusätzlich zu den veröffentlichten Chatverläufen gab es ja auch noch Bilder und den Namen von dem besagten Freund, mit dem sich der betroffene Junge unterhalten hat.
Ja, wie sieht's denn da eigentlich aus? Haben die Eltern der Veröffentlichung überhaupt zugestimmt?
Die Mutter hat tatsächlich der Veröffentlichung des Bildes zugestimmt. Allerdings müsste eigentlich die Bild-Zeitung in dem Fall eigenverantwortlich handeln. Das heißt, in so einem Fall darf sich die Redaktion nicht einfach auf die Freigabe der Eltern verlassen.
Ist es auch im Pressekodex so verankert?
Ja, zum Glück muss man sagen. Zum einen liegt hier ganz klar ein Verstoß gegen den Opferschutz vor, nicht nur des Überlebenden, sondern auch gegenüber seines Freundes. Zum anderen dürfen bei der Berichterstattung über Straftaten auch keine Kinder identifizierbar sein. Man muss dazu sagen, dass hier auch noch das nicht alles war. Die Bild hat noch zusätzlich zahlreiche Bilder vom Tatort veröffentlicht, also dem Haus, in dem die Familie gelebt hat. Selbst die Hausnummer wurde veröffentlicht. Die Süddeutsche Zeitung hat sogar die komplette Adresse des Tatorts freigegeben.
Okay, Wahnsinn, das ist echt ein ganzer Haufen an Verstößen. Was hat denn der Presserat daraufhin gemacht?
Alle 3 Redaktionen haben nachträglich die WhatsApp-Nachrichten aus der Berichterstattung gelöscht. Die Süddeutsche Zeitung hat auch die Adresse rausgenommen und auch die Bilder. Der Presserat hat dann auch noch zusätzlich eine Rüge ausgesprochen gegenüber den 3 Zeitungen.
Und diese Rüge mussten die Zeitungen dann auch veröffentlichen, oder?
Ja, genau. Dazu sind sie verpflichtet, dass die Rüge dann auch im Nachhinein nochmal veröffentlicht wird.
Wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, handelt es sich bei einer Rüge also quasi um so eine Art interne Bestrafung innerhalb der Medienlandschaft, wenn ein Medium die Menschenwürde bei einer Veröffentlichung verletzt hat. Gibt es denn auch tatsächliche juristische Folgen, wenn ein Medium jetzt zum Beispiel die Persönlichkeitsrechte von dem Individuum verletzt?
Man muss natürlich sagen, dass es in solchen Fällen kein Patentrezept gibt. Es ist immer von Fall zu Fall unterschiedlich. Wer aber in den Medien, also sei es in der Presse, im Internet oder im Rundfunk, durch eine falsche, negative oder allgemein unerwünschte Berichterstattung betroffen ist, hat vier verschiedene Möglichkeiten, um dagegen vorzugehen. Eine Möglichkeit wäre die sogenannte Gegendarstellung. Wer also in den Medien schlecht gemacht wird, soll die Möglichkeit erhalten, selbst aktiv zu werden und eine Richtigstellung zu verfassen, die in dem gleichen Medium und damit auch gegenüber dem gleichen Publikum veröffentlicht wird. Wichtig ist dabei, dass dieser Gegendarstellungstext druckreif ist. Hier gilt also das Prinzip alles oder nichts. Und eine weitere Voraussetzung ist hier auch, dass die beanstandete Aussage eine Tatsachenbehauptung ist. Das heißt, dass man auch überprüfen kann, ob das inhaltlich richtig ist. Eine weitere Möglichkeit ist, dass man beispielsweise eine Zeitung dazu auffordert, den Artikel zu widerrufen oder auch zu berichtigen. Die dritte Möglichkeit wäre die Unterlassung. Jeder hat einen Unterlassungsanspruch. Dafür ist allerdings vorab eine Unterlassungsklage notwendig. Die ist nur möglich, wenn allgemeine Persönlichkeitsrechte betroffen sind, beispielsweise wenn eine Beleidigung vorliegt. Wenn die Unterlassungsklage dann erfolgreich war, muss das Medium die Berichterstattung unterlassen. Die vierte Möglichkeit greift nur bei besonders schwerwiegenden Verletzungen. Wenn diese vorliegen, kann man beispielsweise Ansprüche auf Schadensersatz oder auch Geldentschädigung geltend machen.
Zu der vierten Möglichkeit fällt mir, glaube ich, sogar ein Beispiel ein. Und zwar hat die damalige stellvertretende Chefredakteurin der Bunden, Tanja May, eine Geschichte über Michael Schumacher veröffentlicht. Das war eine Titelstory mit der Überschrift »Er kann wieder gehen«. Diese Information, die eben darauf anspielte, dass Michael Schumacher nach seinem schweren Unfall wieder laufen gelernt hat, hat sich leider als Ente entpuppt. Der Informant von Frau May hatte eben ja einfach eine Fehlinformation und infolgedessen wurde die Bunte dann zu einer Geldstrafe über 50.000 Euro verurteilt, eben weil das Gericht festgestellt hat, dass es sich dabei um eine besonders schwerwiegende Verletzung der Persönlichkeitsrechte gehandelt hat.
Menschenwürde im Journalismus ist ein sehr komplexes Themenfeld. Deshalb haben wir der Professorin Friederike Herrmann von der KU Eichstätt hierzu ein paar Fragen gestellt.
Hören wir doch mal rein. Die Berichterstattung wird scheinbar immer skrupelloser. Liegt es nur an dem Drang, immer höhere Einschaltquoten und Auflagenzahlen zu erzielen?
Je mehr der Journalismus kommerzialisiert wird, desto mehr sehe ich natürlich die Medienethik schon in Gefahr. Da muss man einfach von ausgehen, Menschen sind auch Voyeure und viele dieser Bilder bedienen halt den Voyeurismus, auch den Triumph. Es traf die anderen, es traf mich nicht mich. Das sind vielleicht nicht feine menschliche Züge, aber das sind menschliche Züge, mit denen man umgehen muss.
Der Fall in Solingen hat wieder gezeigt, dass die Menschenwürde nach wie vor in der Berichterstattung verletzt wird. Sind die Regularien, die wir bisher haben, unzureichend?
Klar wird immer gesagt, ist ein zahnloser Tiger, kann keine Sanktionen verhängen, aber das hat ja guten Grund, weil wir eben eine Pressefreiheit haben. Und es gibt dann aber auch Situationen, wo die rechtlichen Grundlagen überschritten werden, wo das Gesetz gebrochen wird und dann greift das Recht. Also ich glaube, wir brauchen nicht weitere Regularien. Wir brauchen vielleicht eine ausführlichere medienethische Debatte. Davon könnte es ruhig mehr geben.
Kennen Sie einen guten Anhaltspunkt, an dem sich JournalistInnen orientieren können, wenn es um die Veröffentlichung grenzwertiger Inhalte geht?
Es gibt einen interessanten Ansatz von dem amerikanisch-schweizer Psychoanalytiker Leon Wurmser, der sich mit dem Thema der Scham befasst hat. Das klingt erstmal weit weg von unserer journalistischen Arbeit, weil es um ein Gefühl geht, allerdings um ein sehr essentielles Gefühl von Menschen. Und Scham passt hier insofern, als Scham ja auch kein Gefühl ist, was wir ein für alle Mal definieren können. Wofür man sich schämt, ist individuell unterschiedlich und es ist von der Kultur geprägt. Und es gibt auch sehr essentielle Schamgefühle, die wir zum Beispiel von Kindern kennen. Wenn ein Kind etwas nicht schafft, schämt es sich. Und genauso gibt es auch den Effekt, wenn man großes Leid erfährt, großen Schmerz, dass man sein Gesicht zum Beispiel bedeckt, dass man also nicht gesehen werden möchte in diesem Moment der Entsetzensempfindung. Das, glaube ich, könnte ein gutes Leitbild auch manchmal für den Journalismus sein, wenn wir danach suchen, wo ist die Grenze, was kann ich zeigen, was nicht, dann ist vielleicht der Moment, in dem sich jemand abwendet, der Moment, in dem der Journalist sich auch abwenden sollte und die Person nicht zeigen.
Puh, das war ein echt schwieriges Thema, aber auch richtig interessant. Kannst du das Wichtigste einfach nochmal kurz zusammenfassen?
Ja, klar, gerne. Menschenwürde im Journalismus in 60 Sekunden. Artikel 1 und Artikel 5 des Grundgesetzes stehen in einem konfliktträchtigen Verhältnis zueinander. Durch den Artikel 1 wird die Würde des Menschen garantiert. Diese steht an der Spitze der deutschen Rechtsordnung. Nach der juristischen Auslegung kann niemand freiwillig auf seine Menschenwürde verzichten. Allerdings gibt es für den Begriff der Menschenwürde keine eindeutige Definition. Die Rechtsprechung orientiert sich an der sogenannten Objektformel. Demnach ist die Herabwürdigung des Menschen zum bloßen Objekt unzulässig. Der Artikel 5 sichert die Pressefreiheit, also die staatlich unzensierte Veröffentlichung von Nachrichten und Meinungen, sowie die ungehinderte Ausübung der journalistischen Tätigkeit. Zusätzlich gelten die Medien in Deutschland als vierte Staatsgewalt. Somit hat die Pressefreiheit eine wertsetzende Bedeutung in der deutschen Demokratie. Dessen ungeachtet setzt die Menschenwürdegarantie der Pressefreiheit Grenzen. Zusätzlich verfolgt der Presserat, ein Selbstkontrollorgan, die Wahrung der Menschenwürde in den Medien. Dabei richtet sich der Presserat nach dem Pressekodex. Dieser greift essentielle Vorgaben der Rechtsordnung auf und dient als Leitlinie für die redaktionelle Praxis. Der Pressekodex zeigt deutliche Parallelen zum Staatsvertrag über den Schutz der Menschenwürde und den Jugendschutz in Rundfunk und Telemedien. Wir hoffen, dass wir euch das Thema Menschenwürde im Journalismus einigermaßen verständlich machen konnten. Und wenn ihr mehr zum Thema Journalismus und Medien erfahren wollt, hört euch gerne die anderen Podcast-Folgen an, die unsere KommilitonInnen produziert haben. Wir sagen Tschüss.
Tschüss.
Bleibt gesund und macht's gut.